Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, zu unserem Thema Wahrheiten, die wir nicht aufgeben können, lese ich uns ein Wort, das der Herr Jesus gesprochen hat. Wir finden es in Johannes 18, in Vers 7 und 38. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, auf dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit? Unter den Wahrheiten, die wir nicht aufgeben können, habe ich vier ausgesucht. Ich gebe gern zu, dass man auch drei oder sechs hätte aussuchen können. Ich bin mir auch völlig darüber im Klaren, dass wenn ein anderer Bruder mit diesem Dienst betraut worden wäre, er mit dem gleichen Recht andere Wahrheiten hätte aussuchen können. Aber an einem solchen Abend müssen wir uns nun einmal beschränken, und so bitte ich denn, für die vier Verständnis zu haben. Die erste Wahrheit: Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Mancher mag sich fragen, ist denn das eine so wichtige Sache? Wie wichtig diese Wahrheit in den Augen Gottes ist, geht daraus hervor, dass das Wort Gottes mit dem Satz beginnt: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Da hätte uns doch auch erst etwas gesagt werden können über Gottes Heiligkeit oder Gottes Liebe. Nichts da. Ganz an den Anfang setzt der Geist Gottes diese Wahrheit, und das zeigt, wie wichtig sie ihm ist. Und er lässt es nicht bei dem einen Satz. Die zwei ersten Kapitel befassen sich ausführlich mit der Tatsache, dass Gott geschaffen hat und wie Gott geschaffen hat. Wie wichtig diese Wahrheit weiterhin vor Gott ist, geht aus Folgendem hervor. Es gibt immer Menschen, die lesen die Bibel in der Erwartung, darin einen Beweis für die Existenz Gottes zu finden. Aber die Bibel beweist Gott nicht. Sie informiert über Gott. Das ist etwas ganz anderes. Es gibt nur einen Vers, den wir als Beweis für Gottes Existenz auslegen können. Und der steht in Römer 1, in Vers 20. Und der heißt: Das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden, wird geschaut. Und das ist der Kern des Vorwurfs, auf das, worauf der Vorwurf Gottes sich gründet, weil Menschen ihn nicht verherrlichen und ihm nicht danken. Der Gedanke ist uralt. Wenn man früher die Frage stellte, gibt es denn einen Gott, dann pflegten Menschen einem zu sagen: Gewiss, den Herrgott, den muss es ja wohl geben. Woher sollte denn sonst alles gekommen sein? Und an der Stelle, genau an der Stelle, hat der Teufel angesetzt mit dem, was man die Evolutionstheorie oder Entwicklungslehre nennt. Mit der Lehre, die uns sagt, dass das Universum zurückzuführen sei auf den Urknall und dass das Leben entstanden sei durch die zufällige Bildung einer Zelle. Niemand weiß wann, niemand weiß wie, niemand weiß wo, alle aber glauben das. Durch die zufällige Entstehung einer Zelle und deren Weiterentwicklung. Man hat mir schon gesagt, ich spreche nur vom Zufall und noch nicht von der Selektion. Selektion heißt Auswahl. Und da wird gesagt, die geeignetsten Formen hätten sich durchgesetzt. Da kann ich aber nicht von sprechen, da ich ganz fest davon überzeugt bin, dass sich durch Zufall überhaupt nichts entwickelt hat. Wie kann ich auswählen unter dem, was gar nicht da ist? Über die Selektion mögen die anderen reden. Was hat man gemacht? Man konnte dem großen, erhabenen Gott gar nichts entgegensetzen. Man hatte kein Gleichgewicht. Oder hat man zur Flucht genommen zu dem Dümmsten, was es gibt, zum Zufall? Ich weiß nichts Dümmeres. Vielleicht fällt noch einem etwas ein. Nichts, was wir benutzen, vom Schnürsenkel bis zur Quarzuhr, vom Besenstiel bis zur Raumfähre, ist durch Zufall entstanden. Und dann soll die lebende Zelle, und da müssen wir zugeben, sie ist komplizierter, wunderbarer als alle Raumfähren. Denn es ist uns bei aller Anstrengung noch nicht gelungen, eine zu machen. Da soll die durch Zufall entstanden sein. Und das bietet man uns an und das wird auch noch geglaubt. Man wird erinnert an das Wort, darum hat Gott sie dahingegeben. Die Evolutionstheorie hat eine verheerende Wirkung ausgelöst. Ich nenne ein Beispiel. Wir lesen von Josef Stalin, der mit 15 Jahren in ein orthodoxes Priesterseminar eintrat, dass er durch das Lesen des Buches von Charles Darwin von der Entstehung der Arten zum Atheisten geworden ist. Wir wissen, dass heute Millionen Menschen vergeblich nach dem Sinn des Lebens fragen. Und es sind nicht nur die Kleinen, die einen engen Horizont haben, die nicht das Geld haben, um hinauszufahren in die große Welt, die kein Verständnis für Kunst und Wissenschaft haben, die keinen Sinn haben. Nein, es sind gerade die ganz Großen. Zum Beispiel der französische Philosoph und Schriftsteller Albert Camus hat mit 48 Jahren, und er war immerhin so angesehen, dass man ihm den Nobelpreis erteilte, seinem Leben ein Ende gemacht, weil er einfach gesehen hat, dass das Leben ohne Sinn nicht zu ertragen ist. Worauf ist es zurückzuführen? Auf die Evolution. Wenn ich der Auffassung bin, dass ich mein Leben dem Zufall verdanke, dass meine Urahnen als glitschige kleine Wesen auf dem Meeresgrund herumkrochen, wo ist denn dann der Sinn in meinem Leben? Wenn ich dann weiter höre, dass das Gesetz, unter dem wir angetreten sind, heißt, die Geeignetsten setzen sich durch, dann kann mich doch nur die Angst packen. Und wenn ich mich frage, welche Hoffnung haben wir, so wird man mir wohl versichern, dass da eine Aufwärtsentwicklung ist, die geht aber so langsam vor sich, dass man nicht nach Tausenden, auch nicht nach Hunderttausenden von Jahren zählt, sondern nach Millionen Jahren. Und damit ist uns nun wirklich nicht geholfen. Kann man die Evolution beweisen? Sie ist ihrer Art nach unbeweisbar. Das zeigt folgende Überlegung. Die stärkste Art des Beweises ist das Experiment. Wenn ich jemandem sagen kann, sieh, das geht so, ich mach's dir vor. Die zweite Art des Beweises ist die Beobachtung. Ich kann zum Beispiel den Mond nicht so kreisen lassen, wie ich das möchte. Ich kann aber einem sagen, dass mit Voll- und Neumond, mein lieber Freund, nimm dir Zeit, dann kannst du's beobachten. Aber das geht alles nicht bei der Evolution, denn sie soll ja Millionen Jahre gebraucht haben. Und unsere längsten Aufzeichnungen, die gehen höchstens 5000 Jahre zurück. Also fällt grundsätzlich die Möglichkeit des Beweises weg. Nun liegen aber viele Gegenbeweise vor. Da sind zum Beispiel die Mathematiker hergekommen und die sind, freundlich wie sie es machen wollten, von dem Tier ausgegangen, das die wenigsten Möglichkeiten der Erbveränderung bot, von der berühmten Drosophila-Fliege. Und dann haben sie ausgerechnet, wie viel Platz man brauchte, wenn man von all den Möglichkeiten, die da vorkommen, immer nur ein Exemplar nimmt. Und dann haben sie ausgerechnet, man höre und staune, dass das Einsteinsche Weltall nicht ausreichte, von all den Formen ein einziges Exemplar auszunehmen. Ich weiß nicht, ob ihr euch was unter dem Einsteinschen Weltall vorstellen könnt. Ich weiß nur, dass es ein Halbmesser nach Milliarden Lichtjahren zählt. Nach wie viel, weiß ich nicht mehr. Es ist also schon von erster Größenordnung. Nun ein zweites. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, ich will ihn einmal auf eine ganz einfache Formel bringen. Man kann ihn so ausdrücken, die Menge der nicht mehr verwertbaren Energie nimmt dauernd zu, was zur Folge hat, dass unser Universum dem Kältetod entgegengeht. Dieser zweite Hauptsatz, der als absolut gesichert in der Wissenschaft gilt, der spricht doch davon, dass alles bergab geht und der lässt überhaupt keine Möglichkeit für eine Aufwärtsentwicklung. Weiter. Man hat in Hunderten von Laboratorien Tausende von Versuchen gemacht, um die erste lebende Zelle auf künstlichem Wege nachzuerzeugen. Das heißt, man hat versucht, mit allen Vorrichtungen und mit allen Überlegungen das zu schaffen, was Freund Zufall so ganz nebenbei machen sollte. Und das ist immer noch nicht gelungen. Da müsste einem doch allmählich dämmern, dass es gar nicht geht. Nun ein letzter Punkt zur Frage des Beweises. Alle Vertreter der Evolution sind sich in Folgendem einig. Wenn der Beweis erbracht werden soll, dann muss er sich in den Erdschichten finden, also in den Fossilien. Das sagen sie alle. Das hat auch schon Charles Darwin gewusst. Und er hat in seinem Buch gleich geschrieben, er forderte die Menschheit auf, das fehlende Glied zu suchen. Die Engländer sagen ein geflügeltes Wort bei ihnen, the missing link. Manchmal bezeichnen sie einen etwas komisch geratenen als solches. Also er hat sie aufgefordert, dies fehlende Glied zu suchen. Nehmen wir einmal an, es hätte eine Evolution stattgefunden. Nehmen wir einmal an, aus den Tausenden von Affen hätten sich einige zu vielleicht 100 oder 10 Menschen entwickelt. Dann müssten doch Übergangsformen vorhanden sein. Da müssten doch Tausende von Übergangsformen sein. Und wie viel hat man gefunden? Keine einzige. Nicht, dass man nicht gesucht hätte. Darwins Buch kam 1859 heraus, das heißt vor 126 Jahren. Ziehen wir freundlicherweise 26 Jahre für zwei Kriege ab. Bleiben 100 Jahre, in denen man gegraben und gebuddelt hat, auf den Bergen und in den Tälern und in den Höhlen, Fachleute und Laien, und nichts gefunden. Das müsste eigentlich jedem die Augen öffnen. Noch interessanter ist eigentlich, was die Vertreter der Evolution selbst sagen. Ich berufe mich da auf einen Mann namens Sir Arthur Keith, und er hat sehr ähnlich gesprochen wie der Franzose Monod, der als Nobelpreisträger wohl noch angesehener ist als er. Keith hat gesagt, Evolution ist unbewiesen und unbeweisbar, wenn wir dennoch daran glauben, so deshalb, weil die einzige Alternative, Schöpfung, undenkbar ist. Und von Monod ist noch zu berichten, dass er selbst erklärt hat, er habe seine Studien und seine wissenschaftlichen Forschungen betrieben, um nachzuweisen, dass es keinen Gott gibt. Die ganze Sache ist mit einem Satz eine Weltanschauung, weiter nichts. Und sie stellt eine ungeheure Gefahr für unsere Jugend dar. Und ich verstehe die Eltern nicht, die Kinder auf der Oberschule haben, die sich nicht anhand der in großer Menge vorhandenen Fachbücher unterrichten, um ihren Kindern sachliche, vernünftige Entgegnungen vorhalten zu können, wenn man versucht, ihnen dieses Gift einzuträufeln. Jetzt muss ich auf einen letzten Versuch kommen, die Evolution zu retten. Der kommt von den ungläubigen Christen. Ich weiß nicht, ob euch bekannt ist, dass es solche gibt. Wenn ungläubige Christen etwas machen, dann wird's besonders dumm. Und der, die am wenigsten mag, ist unser Herr. Er hat gesagt, er wolle sie ausspeien. Und wir können ihn verstehen. Und diese ungläubigen Christen, die sagen, vielleicht hat der Schöpfer, Gott, sich der Evolution bedient, um zu schaffen. Ich weiß nicht, wie man zu solch einem Gedanken kommen kann. Uns wird doch genau gesagt, wie Gott vorgegangen ist. Da steht doch alle da. Da ist doch nichts von Evolution. Und weiter. Es hat einmal jemand gesagt, wenn das der Weg Gottes war, um zum Menschen zu gelangen, wenn er dazu in Millionen Jahren viele Milliarden Tiere in erbitterten Kämpfen sich gegenseitig aufreiben ließ, dann war dieser Weg der umständlichste, der grausamste und der unsinnigste. Und wer will den Gott zutrauen? Nein, wir können 2. Korinther 6 um einen Satz ergänzen. Welche Gemeinschaft hat der Schöpfer mit Charles Darwin? Und wir können sagen, gar keine, absolut keine. Und wir alle sollten uns einmal sagen lassen, dass wir nicht zu viel Vertrauen in unsere Wissenschaftler haben sollten. Ich glaube, von einem Menschen, wie wir es im Allgemeinen sind, unterscheiden sie sich in 2 Punkten. Sie sind sicherlich eine Menge intelligenter als wir, aber ganz bestimmt auch eine Menge ehrgeiziger. Und darum tun sie alles, um ihre Theorien zu rechtfertigen. Nun die 2. Wahrheit, auf die ich zu sprechen komme. Die Bibel ist das Wort Gottes, und zwar uneingeschränkt von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Heute kommt man uns mit eigenartigen Erklärungen. Da sagt man uns, Bibel gewiss, aber wisst ihr, ein Wort der Bibel wird mir zu Gottes Wort. Es ist nicht Gottes Wort, es wird mir zu Gottes Wort. Wer entscheidet denn dann, was aus der Bibel Gottes Wort ist? Doch ich, der ich sage, ob es bei mir ankommt oder nicht. Wieder andere sagen, in der Bibel findet sich Gottes Wort. Und wieder liegt die Entscheidung bei mir. Ich muss festlegen, was nun Gottes Wort ist und was nicht. Wir halten uns an die Aussage, alle Schrift ist von Gott eingegeben und an das Wort, heilige Männer Gottes redeten getrieben vom Heiligen Geist. Ich will nun einige Dinge nennen, die darauf hinweisen, dass die Bibel nicht von Menschen geschrieben werden konnte. Ich will mich dabei aber kurz fassen. Da sind einmal die erfüllten Prophezeiungen. Erstens sind da sehr viele und zweitens sind diese Prophezeiungen außerordentlich alt. Und sie haben sich in einer ganz großen Zahl erfüllt. Wir wissen von keiner, die sich nicht erfüllt hat. Eine der interessantesten haben wir selbst erlebt, die Vorhersage, dass Israel zurückkäme in sein Land. Diese Prophezeiung finden wir vornehmlich bei den Propheten, die vor ungefähr 2.500 Jahren gelebt haben. Sie konnten es also nicht aus menschlicher Schau voraussagen. Und es hat sich buchstäblich erfüllt gegen jede Erwartung, Israel ist wieder im Lande. Aber eine 2. Sache erscheint mir viel, viel erstaunlicher. Und das ist die Tatsache, dass in der Bibel keine falschen Aussagen stehen. Man kann es auf folgende Formulierung bringen. Nichts, was die Bibel wirklich sagt, steht im Gegensatz zu dem, was die Wissenschaft wirklich weiß. Dazu müssen wir allerdings die beiden Worte wirklich betonen. Ich muss mich an das halten, was nun tatsächlich in der Bibel steht, nicht was einige hinein- oder herauslesen. Und ich muss mich an das halten, was die Wissenschaft wirklich weiß, nicht was sie vermutet, wie etwa die Evolution. Aber dann kann man sagen, nichts, was die Bibel wirklich sagt, steht im Gegensatz zu dem, was die Wissenschaft wirklich weiß. Und das ist eine überaus erstaunliche Aussage, und zwar aus 3 Gründen. Erstens, die Bibel spricht über so sehr viele Themen. Stellen wir uns einmal vor, sie beschränkte sich auf Ethik und Moral. Dann wäre es ja gar nicht so schwer, schon vor 3000 Jahren etwas zu schreiben, was heute noch gilt. Zum Beispiel kann man heute noch die Schriften von Aristoteles mit Vergnügen lesen, obwohl sie uralt sind. Aber die Bibel beschränkt sich ja nicht auf diese Dinge. Sie spricht uns von der Entstehung der Welt, von der Erschaffung des Lebens. Sie sagt uns von den Gestirnen, vom Wetter, von den Wogen, vom Wind, von den Tieren, von den Pflanzen, von den Menschen. Da ist kaum ein Thema ausgeklammert. Umso schwerer ist es, nichts Falsches zu sagen. Nun das Zweite, die Wissenschaft macht dauernd Fortschritte. Fachleute sagen uns, dass man heute an einem Tag mehr Neues entdeckt als früher vor 1000 Jahren. Das heißt doch, dass früher die Zeit stillstand. Heute geht es in einem rasenden Tempo. Und des ungeachtet hält die Bibel immer noch stand. Hätte die Bibel im Jahre 1900 sich mit der Wissenschaft gedeckt und viele haben ihr damals übel genommen, dass sie es nicht tat, dann müssten wir sie heute als ein verunglücktes Buch beiseite legen. Die Wissenschaft hat seitdem sehr viel hinzugelernt. Sie hat gewissermaßen zur Bibel aufgeschlossen. Die war schon da und konnte sagen, ach, seid ihr jetzt auch so weit? Wunderschön. Nun will ich einen Satz zitieren, der in der Bibel steht, der wirklich von abgrundtiefer Weisheit ist. In Hiob 26, Vers 7 lesen wir das Wort, er hängt die Erde auf über dem Nichts. Natürlich hat man sich auch im Altertum schon gefragt, worauf denn die Erde gegründet ist. Man hat keine wissenschaftliche Antwort gegeben. Man hat versucht, in einer Sage Antwort zu geben. Und man hat einen Riesenatlas erfunden, der die Bibel auf seinen die Erde auf seinen Schultern trägt. Man hat uns aber nicht verraten, worauf Atlas seine Füße setzt. Denn bei der schweren Last brauchte er ja einen festen Stand. Die Antwort müssen wir wohl selber finden. Woran hängt denn nun die Erde? Die Erde hängt an einem Seil. Und dieses Seil heißt Schwerkraft. Und damit ist die Erde an die Sonne gebunden. Das ist ein außerordentlich festes und zuverlässiges Seil. Es stört auch nicht. Wir springen täglich in dem Seil herum, ohne dass wir es merken. Aber damit ist die Erde an die Sonne angebunden. Sie hängt buchstäblich über dem Nichts. Aber jetzt muss ich noch eins sagen. Ich kann auch die Bibel nicht mit dem Verstand beweisen. Oder vielleicht richtiger, die Beweise, die ich bringen kann, helfen mir nicht. Es hat einmal jemand gesagt, der Gott, den dein Verstand dir beweist, hat keinerlei Macht über dich. Was wir verstehen, beherrschen wir. Könnten wir Gott verstehen, müsste er notwendigerweise so mindestens so gering und so klein sein wie wir. Glaube ist nichts anderes als die richtige Vorstellung von Gott. Das geht ganz klar hervor aus Matthäus 8, wo wir einen der Menschen finden, denen der Herr Jesus zugestanden hat, dass sie einen großen Glauben haben. Es gibt ja nur zwei. Und keiner von ihnen war Israelit. Keiner von ihnen war also ein Kenner des Alten Testamentes. Dieser Hauptmann hatte eine goldrichtige Vorstellung von Jesus Christus. Er sagte ihm ja, sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Und er begründete es damit, auch ich bin ein Mensch unter Gewalt, habe unter mir Kriegsknechte, sage zu diesem geh und er geht, zum anderen komm und er kommt und sage zu meinem Diener, tu dies und er tut's. Und er wollte damit sagen, so Herr, wie ich eine Stellung im römischen Heer habe und im römischen Heer war eiserne Disziplin, so hast du eine Stellung im Reiche Gottes und wenn du einer Krankheit gebietest, dann kann die sich nicht halten. Und das war großer Glaube, richtige Vorstellung von Gott. Worauf basiert der Glaube? Immer auf dem Gehorsam. Das geht aus Johannes 7, Vers 17 hervor, wo unser Herr sagt, Wer da will, dem Willen dessen tun, der mich gesandt hat, der wird von meiner Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Der Schlüssel zum Wissen über die Wahrheit der Aussprüche Jesu liegt also in unserem Gehorsam. Nun muss ich ganz kurz etwas zu dem Begriff Bibelkritik sagen. Die ist heute üblich. Und die, die Bibelkritik betreiben, die gehen an den Text heran und sagen sich, wollen mal feststellen, wer ihn geschrieben hat. Und dann wollen mal feststellen, wann er ihn geschrieben hat. Und wollen mal feststellen, ob das auch alles stimmt. Am meisten ärgern die sich über exakte Voraussagen. Und darum sind zwei Bücher, mit denen sie sich besonders beschäftigen, der Prophet Jesaja und der Prophet Daniel. Und da wollen sie uns sagen, dass einige Teile des Daniel-Buches später geschrieben worden wären und Jesaja, dem dichten sie einen zweiten Schreiber, den Deutero-Jesaja an. Was soll das Ganze? Stellen wir uns einmal vor, es hätte jemand im Jahre 1952 einen genauen historischen Bericht über die Hitlerzeit geschrieben, dann wäre das gar kein Kunststück. Dann würde man sagen, er hat Quellenforschung betrieben, hat eine saubere Arbeit geleistet. Hätte er aber denselben Bericht 20 Jahre vorher geschrieben, im Jahre 32, ehe es überhaupt losging, dann würden alle sagen, das kann doch nicht möglich sein. Nun hat aber Jesaja im Voraus geschrieben und Daniel hat im Voraus geschrieben. Und das können die einfach nicht fassen. Und dann fangen sie an, eine Erklärung zu suchen. Für mich sind die Wunder in der Bibel gar kein Problem. Die Bibel ist für mich das Buch, das mir von Gott berichtet. Und da erwarte ich Wunder. Stellen wir uns einmal vor, jemand schenkte mir ein Buch über Henry Ford, den Automobilkönig. Ich fing an zu lesen. Bis Seite 50 wäre noch nichts von Automobilen gesagt, nur von Kakteen und Blumenzwiebeln. Ich lese weiter bis Seite 100. Ford wäre immer noch ein Kleingärtner. Ich käme auf Seite 150, dann würde ich sagen, hier stimmt doch was nicht. Der Titel scheint überhaupt nicht zu dem Buch zu passen. Und genauso geht mir das mit der Bibel. Wenn in der Bibel keine Wunder wären, dann würde ich sagen, kann unmöglich ein Buch sein, das mir von Gott berichtet. Zu Gott gehören die Wunder. Das ist alles so natürlich und so selbstverständlich, dass man sich wundert, dass Menschen sich über die Wunder in der Bibel aufregen. Gibt es denn nun in unseren Kreisen auch Bibelkritik? Ja, aber selten. Und die Bibelkritik oder die Kritiker werden auch nicht anerkannt. Allerdings eins ist bedauerlich. Man tritt den Bibelkritikern entgegen nach der Eli-Methode. Ich weiß nicht, ob ihr die Eli-Methode kennt. Eli war ein hoher Priester in Israel. Wir lesen von ihm im ersten Buch Samuel. Eli war noch halbwegs in Ordnung, aber seine beiden Söhne, die taugten überhaupt nicht. Nun hat Eli nicht gesagt, Jungens, recht so. Nein. Er hat ihnen gesagt, das könnt ihr nicht machen. Und dann sagt uns die Bibel den schönen Ausdruck, nicht doch, meine Söhne, nicht doch. Und dieses nicht doch, das war Gott ein Greuel. Und das müssen wir uns auch einmal merken. Es gibt Dinge, da ist Gott mit einem nicht doch nicht zufrieden. Und wenn wir die Härte nicht aufbringen, die Dinge, die gegen Gott sind, auszumerzen, dann merzt Gott uns aus. Er sorgt für seine Ehre und für die Wahrheit. Und Gott hat bei Eli durchgegriffen. Wir können sagen rabiat, wir können sagen gründlich, wir können auch sagen verständlich. Auf jeden Fall starben sie an einem Tage, der Vater und die Söhne, und auf dem Hause lag ein dauernder Fluch. Nun zu unserem dritten Thema. Es heißt, Jesus ist der Sohn Gottes. Wir halten an dieser Wahrheit uneingeschränkt fort. Wir lassen uns also nicht erzählen, Da war ein ganz besonderer Mann, der zeichnete sich vor allen anderen aus, und da hat man ihm auch einen ganz besonderen Titel gegeben. Man hat ihn Sohn Gottes genannt. Nein, nein, das sagt die Bibel an keiner Stelle. Wir finden keinen einzigen Satz, der sagt, ein Mensch wurde Sohn Gottes. Wir finden aber den Satz, der Sohn Gottes wurde Mensch. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Und auf der Tatsache bestehen wir. Nun gibt es eine Schwierigkeit in unseren Kreisen. Und die müssen wir auch sehen. Es gibt in unseren Kreisen und ganz sicher auch heute Abend hier Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschen, Wahrheit, Jesus, der Sohn Gottes, eher gehört, eher angenommen, eher geglaubt, als auch nur das kleine Einmaleins konnten. Das ist unser Problem. Die haben das nicht als denkende Menschen gelernt. Die haben das als kleine Kinder mit weichem, anpassungsfähigen Kopf in sich aufgenommen. Und dann kommt der Tag, an dem sich herausstellt, wie weit sie es verstanden haben, wie weit sie es wirklich glauben. Versuchen wir einmal, uns vorzustellen, was da eigentlich gesagt wird. Wir fangen an mit dem Schöpfer. Es ist immer gut, wenn man an Gott denkt, dass man auch an den ersten Satz der Bibel denkt. Dass man nicht einfach sagt, Gott, ja Gott. Nein, dass man sagt, der Himmel und Erde schuf. Und der sandte seinen Sohn, nicht einen Engel, nicht einen Abgeordneten, sondern seinen Sohn als Mensch auf unsere Erde. Und er sandte ihn unter den schwersten Bedingungen. Ha, die Weisen aus dem Mohrenland, die haben sich gar nicht vorstellen können, dass er anderswo ankäme als am Königshof. Aber da war er nicht. Er war da, wo es ganz arm und ganz einfach war, in einer Krippe kam er zur Welt. Und er endete schließlich am Kreuz. Und diese Tatsache, die wird nicht etwa verschwiegen, dass man unter der vorgehaltenen Hand erzählt, und da muss ich dir noch sagen, es hat nicht alles so gelaufen, wie es sollte. Er ist dann schließlich gekreuzigt worden. Nein, nein. Paulus sagt, wir aber predigen Christus als gekreuzigt. Und er sagt weiter, und ich, Brüder, als ich bei euch war, wusste nichts als Christus und ihn als gekreuzigt. Lesen wir noch ein zweites Wort, das mich immer außerordentlich stark anfasst. Johannes 14, Vers 1, da sagt der Herr Jesus, ihr glaubet an Gott, glaubet auch an mich. Daraus geht doch hervor, so wie ihr an den ganz Großen da oben glaubt, so glaubt an mich. Und das hat er nicht etwa bei Atheisten oder Analphabeten gesagt. Das hat er in Jerusalem gesagt. Ich glaube zwar nicht zur Öffentlichkeit, ich glaube nur im Kreis seiner Jünger, aber er hat es doch in der Stadt gesagt, in der man am meisten über Gott wusste, in der der Tempel war, in der das Gesetz verwahrt wurde, in der der Priesterdienst stattfand. Da hat er gesagt, glaubet auch an mich. Und äußerlich konnte man ihm nichts ansehen. Als Judas ihn verriet, da hat er nicht gesagt, und wenn er in den Garten kommt, dann ist er einer mit dem Heiligenschein. Der ist es. Er hat auch nicht gesagt, da ist einer, dessen Angesicht leuchtet wie das des Mose. Er konnte ihn gar nicht beschreiben. Er hat gesagt, der, den ich küsse, der ist es. Der Herr war also äußerlich nicht zu erkennen. Und der war der Sohn Gottes. Dass da alle Beweise aufhören, das müsste uns doch klar sein. Und das wird uns sehr deutlich im Worte Gottes gesagt. In Matthäus 16, Vers 16 lesen wir, dass Petrus auf die entscheidende Frage, die der Herr ihm stellt, wer saget ihr, dass ich sei? Eine Frage, die er übrigens an jeden Menschen stellt, wer saget ihr, dass ich sei? Die wunderschöne Antwort gibt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und darauf sagt ihm der Herr Jesus erstens, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona. Und zweitens, und das ist mir immer so wichtig, Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Der Herr Jesus sagt also nicht zu Petrus, du bist ein kluger Kerl. Du hast die Augen offen gehalten, heller bist du auch noch, bist du mit mir durchs Land gezogen, du bist tatsächlich dahinter gekommen, wer ich bin. Nein, er sagte, alle Beobachtung, alle Erfahrung konnte das nicht vermitteln. Das hat mein Vater dir geoffenbart. Ganz ähnlich klingt das, was der Apostel Paulus, oder hier müsste ich wohl richtiger sagen, was Saulus von Tarsus über seine eigene Bekehrung sagt. Er sagt, es gefiel Gott wohl, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Gott öffnete diesem fanatischen Pharisäer die Augen und das Herz, dass er sehen konnte, wer Jesus war. Und das müssen wir uns merken. Das kann mir nicht mein Vater offenbaren, auch nicht mein Sonntagsschullehrer, auch nicht ein Evangelist. Die alle können nur das Werkzeug sein. Es muss mir gehen wie Lydia, der Herr das Herz auftat. Nun geht es um die Frage, glauben wir das? Und ein entscheidender Prüfstein ist die Frage, erkennen wir den Satz an, gezeugt durch den Heiligen Geist. Es wird fast immer von der Jungfrauengeburt gesprochen. Auch der Ausdruck kommt im Neuen Testament vor, aber nicht als eine Aussage, sondern als ein Zitat aus dem Alten. Im Neuen Testament gebrauchen die Engel den Ausdruck, gezeugt durch den Heiligen Geist. Und das ist ganz einfach ein Grundsatz unseres Glaubens. Ich muss mit tiefer Beschämung sagen, dass man hin und wieder, ich will nicht sagen Brüdern, sondern Männern begegnet, die in unseren Kreisen herumspringen, die ganz offen sagen, wenn Josef sein Vater wäre, das würde für mich nichts ausmachen. Die haben überhaupt nichts verstanden. Dieser Jesus stand doch als einer gegen die Milliarden von Menschen. Die Milliarden stehen alle auf einer Seite und er als einziger auf der anderen. Er konnte sagen, ihr müsst von Neuem geboren werden. Sonst hätte er sagen müssen, wir müssen von Neuem geboren werden. Und da muss ich einmal eins sagen. Wenn Gott da nicht eingreifen wollte, wo es um das Allerwichtigste ging, wo er den größten Einsatz wagte, das Leben und Heil seines geliebten Sohnes, dann weiß ich wirklich nicht, wann er dann überhaupt eingreifen sollte. Wenn Jesus Christus nicht durch den Geist Gottes gezeugt wurde, können wir uns alle miteinander alles Beten sparen, dann ist einfach nichts drin. Nun gibt es verschiedene Einwände. Da hat mir mal ein Pfarrer gesagt, das haben die doch nur abgeschrieben. Die alten Griechen, die hatten doch schon den Gedanken, dass wenn da irgendein besonderer Mensch war, dass der einen Gott zum Vater oder eine Göttin zur Mutter hätte. Das stimmt. Das finden wir in der griechischen Sagenwelt. Ich kann da nur sagen, die hatten das schon kapiert. Die wussten zum Beispiel, sie hatten da so einen erdacht, Herkules, wenn der heute lebte, wäre er mehrfacher Weltmeister, dass Herkules nicht von zwei normalen Eltern abstammen konnte. Das wussten die auch. Und darum haben sie ihm Zeus als Vater angedichtet. Ganz klar. Die haben das schon kapiert. Den Satz, den unser Herr gesprochen hat, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, der war denen schon ganz vernünftig und ganz geläufig. Die wussten, etwas anderes konnte gar nicht sein. Jetzt wird manchmal gesagt, das findet sich ja nicht bei Paulus. Natürlich findet sich das bei Paulus. Bloß die meisten überlesen das. In Galater 4, Vers 6 heißt es, als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe. Da steht es doch. Da wird uns gesagt, wer Jesus war. Gott sein Vater, eine Frau seine Mutter. Um einem Menschen das Leben zu schenken, sind immer zwei erforderlich. Und hier werden die zwei genannt. Gott, der Vater, Maria, nein, nicht Maria, sondern eine Frau, die Mutter. Es fällt auf, dass der Apostel Paulus den Namen nicht nennt. Natürlich wusste er ihn. Und der Geist Gottes wusste, was er tat. Er hätte Maria doch ein Denkmal setzen können. Er dachte nicht daran. Er wollte dem, was heute läuft, nicht noch Vorschub leisten. Aber es gibt einen zweiten Prüfstein, an dem wir feststellen können, ob wir wirklich davon überzeugt sind, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Das ist ganz einfach die Frage, ob wir durchdrungen sind von dem Verlangen, ein heiliges Leben zu führen. Als Petrus den Herrn im Hause des Cornelius verkündet, da sagt er, dieser ist aller Herr. Frage, ist er auch dein, ist er auch mein Herr? Wir wissen, dass in dem Namen Jesu einmal jedes Knie sich beugt, der himmlischen, der irdischen und der unterirdischen. Und wieder kommt die Frage, beuge ich heute mein Knie vor ihm als dem alleinigen Herrn? Erinnern wir uns auch an das, was in 2. Korinther 5, Vers 15 steht. Und er ist für alle gestorben, auf das die. Ja, jetzt möchte man fortfahren. Auf das alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Wäre auch richtig, nur hier steht's anders. Auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Wenn ich wirklich Jesus als den Sohn Gottes anerkenne, muss ich ihm mein Leben weihen. Anders läuft es nicht. Nun zu unserem vierten Punkt. Wir sind davon überzeugt, dass der Herr Jesus kam, um uns die Wahrheit zu offenbaren. Ganz kurz, was ist Wahrheit? Wahrheit ist der Bericht über die Wirklichkeit, die Offenbarung der Wirklichkeit. Der Herr sagt, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, auf dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Heute bestreitet man weithin, dass es absolute Werte gibt, dass es Gut und Böse gibt. Die Bibel kennt absolute Werte, spricht von Gut und Böse. Die Bibel vermittelt ein exaktes Wissen über Gott. Denken wir an Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Es gibt keine bessere Information als die durch den eingeborenen Sohn. Und er ist der, der in des Vaters Schoß ist. Es gibt nichts Besseres. Und er hat uns die Wahrheit geoffenbart. Und nun werden wir von allen Seiten aufgefordert und von allen Seiten bestürmt, offen zu sein für alle möglichen Einflüsse. Wir wollen offen sein für das, was das Wort Gottes uns sagt, und wollen nicht für andere Einflüsse offen sein. Da drängt man auf uns ein, wir sollten zum Beispiel mitarbeiten in der Allianz. Ich kann von mir sagen, dass ich diese Dinge sorgfältig geprüft habe. Ich habe bis zum Jahre 74 mehr als 10 Jahre lang mitgemacht, bis ich erkannte, dass es nicht mehr ging. Man muss sich den Veränderungen auch anpassen. Wir können nicht mitmachen, wenn es nicht mit dem Geiste Gottes übereinstimmt. Dann sagt man uns, wir müssen doch von anderen lernen. Das müssen wir nicht. Wir müssen uns durch das Wort Gottes unterrichten lassen. Dann sagt man uns, wir sind doch so klein. Richtig. Wenn du eine große Gruppe suchst, kann ich dir sehr einfach helfen. Zurzeit ist die größte christliche Gruppe die römisch-katholische Kirche. Etwa 800 Millionen Mitglieder merkt man nicht mal, wenn du noch dabei kommst. Also schließ dich ruhig an. Und wenn dir die nicht gefällt, es gibt eine weitere große. Das sind die Moslems. Die haben fast 600 Millionen. Wenn du sie allerdings alle so durchprüfen willst, dann wird es sehr lange dauern, bis du zur kleinen Herde kommst. Und zur kleinen Herde musst du kommen. Anders geht es nicht. Nun will ich einmal auf einige Sätze eingehen, mit denen man uns immer wieder gewinnen will für das Zusammengehen mit möglichst vielen. Da wird einmal gesagt, denkt ihr denn, ihr hättet die Wahrheit allein? Als eine ganz hässliche Entstellung. Ich will das an einem Beispiel bringen. Stellen wir uns vor, da ist ein Primaner, der kommt auf den Gedanken, eine Geometrieaufgabe nach seinen eigenen Vorstellungen zu lösen. Jetzt zeigt er sie seinem Lehrer und dann sagt er, das taugt überhaupt nicht, was Sie da gemacht haben. Wie, sagt der Schüler, meinen Sie, Sie wüssten es allein? Nein, sagt der Lehrer, nicht ich allein. Tausende von Kollegen wissen, wie man diese Aufgabe löst. Aber eins weiß ich, es gibt eine allein richtige Lösung und die ist so. Und so haben wir es auch mit den großen geistlichen Wahrheiten. Da gibt es eine ganze Menge, von denen wir sagen können, das ist die allein richtige Lösung. Wir denken nicht daran zu sagen, wir allein. Wir sagen aber in diesem Falle so allein. Und wir stützen uns auf das Wort Gottes. Nun gibt es andere, die kommen mit der sanften Tour. Die kommen ja immer von allen Seiten. Die sanfte Tour, die sagt, sag mal, lieber Bruder, Wahrheit, wunderbare Sache. Ihr müsst aber die Liebe nicht vergessen. Was ist denn nun, wenn Wahrheit und Liebe gegeneinander stehen? Also wenn mir einer sowas sagt, dann muss ich wirklich mal die Brille aufsetzen, um festzustellen, wen ich eigentlich vor mir habe. Da kann ich zum Beispiel in Johannes 14, Vers 6 lesen, dass unser Herr sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Also er ist die Wahrheit und er führt zum Vater. Und von Gott sagt uns die Bibel, dass Gott Liebe ist. Und jetzt will uns einer sagen, während der Sohn für die Wahrheit und der Vater für die Liebe steht, es bestände ein unvereinbarer Gegensatz zwischen Wahrheit und Liebe. Ich kann die Leute einfach nicht verstehen. Je enger ich an der Wahrheit klebe, desto näher bin ich bei der Liebe und umgekehrt auch. Nun sollte man ja meinen, die Leute, die sich auf die Liebe beriefen, die hätten wenigstens hin und wieder 1. Korinther 13 gelesen. Und wenn einer 1. Korinther 13 liest, dann müsste er ja auch Vers 6 lesen. Und da steht, die Liebe freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Warum? Wo ist denn der Gegensatz zwischen Wahrheit und Liebe? Ich kann nur sagen, wenn einer da Schwierigkeiten hat, der sollte einmal seine Fundamente durchleuchten. Nun kommt noch ein dritter Satz. Ach, den hat man mir kürzlich noch so warm serviert. Der heißt, nehmet einander auf, gleich wie der Christus euch aufgenommen hat. Ja, den gibt es. In Römer 15, Vers 7 steht er. Heißt aber etwas anders. Er heißt, deshalb nehmet einander auf, gleich wie der Christus euch aufgenommen hat. Und damit schlägt er die Verbindung zum Vorhergesagten. Und der Abschnitt, es ist ein durchlaufender Abschnitt von Vers 1 an, der beginnt mit den Worten, wir aber die Starken sind schuldig, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen. Und der Gedanke wird durchgezogen bis unten hin und dann werden wir aufgefordert aufzunehmen. Und das sind nicht andersdenkende Menschen, das sind nicht Menschen aus anderen Kreisen, das sind die Schwachen aus den eigenen Kreisen. Und die sollen wir aufnehmen, so wie Christus uns aufgenommen hat. Aber jetzt möchte ich euch einmal fragen, wollen die anderen denn eigentlich bei uns aufgenommen werden? Es kommt nur ganz selten vor, dass einer bei uns aufgenommen werden will. Und wenn er die Voraussetzungen erfüllt, dann nehmen wir ihn liebend gern auf. Die wollen gar nicht aufgenommen werden. Wisst ihr, was die wollen? Die wollen anerkannt werden. Aber der Satz steht nicht im Neuen Testament. Erkennet einander an, gleich wie der Christus euch anerkannt hat. Den findet man nirgendwo. Bleiben wir doch einmal bei der Wahrheit und lassen wir uns nicht durch diese kleinen Verdrehungen vom Konzept abbringen. Liebe Brüder und Schwestern, wir stehen in einer gewaltigen Auseinandersetzung und wir haben eine Aufgabe. Und wir haben wahrhaftig keine Zeit, uns in alle unterschiedlichen Meinungen hineinzumischen. Und ich glaube, es ist besser, man hält die Tür zu und arbeitet in Ruhe, als dass man alle Augenblick einem Störenfried Eingang vermittelt. Aber jetzt müssen wir uns einmal fragen, wo stehen wir denn selbst? Es ist ja so leicht für uns zu sagen, es steht alles richtig fest, Gott der Schöpfer, das werden wir wohl noch am ersten klar anerkennen. Die Bibel, das Wort Gottes, ist schon etwas schwieriger. Jesus, der Sohn Gottes, da muss er auch mein Herr sein. Und schließlich, der Herr hat uns die Wahrheit geoffenbart. Ist die Bibel für uns das Wort Gottes? Da müssen wir uns fragen, ob wir auch die schwierigen Sätze anerkennen. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der die ganze Bibel ablehnt. Und wenn wir uns den allerschlimmsten Verbrecher suchen, irgendeinen Satz finden, der immer noch dem passt. Zum Beispiel würden viele kommunistische Atheisten den Satz anerkennen, wer zwei Röcke hat, gebe dem, der keinen hat. Natürlich nicht die Funktionäre, die kämen in Schwierigkeiten. Aber nun geht es um die Frage, erkennen wir die Bibel an? Und da steht zum Beispiel der Satz, geben ist seliger als nehmen. Oder denken wir an ein Wort, das der Apostel Paulus an die Epheser schreibt, und fragen wir uns einmal, was er von uns sagen würde. Da schreibt Paulus, denn alle suchen das Ihrige, nicht das, was Jesu Christi ist. Was würde Paulus von dir und von mir sagen, wenn er uns kurz besuchte und dann zu dieser Frage ein Urteil fällen sollte? Würde er sagen, ja, der sucht das, was Jesu Christi ist. Liebe Brüder und Schwestern, wir wissen, wie wenige da bestehen würden. Oder noch einmal das Wort aus 2. Korinther 5. Und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Und der Geist Gottes macht es uns so leicht. Er stellt uns den Herrn vor als den, der das getan hat, was wir tun sollen. Wir sollen für ihn leben und er ist für uns gestorben. Und er ist der, der auferweckt ist, der den Tod besiegt hat. Aber jetzt muss ich noch auf eins zu sprechen kommen, was mich sehr stark bewegt. Wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen von ihren Kirchen zutiefst enttäuscht sind. Ich will einmal kurz auf den Evangelischen Kirchentag in Düsseldorf zu sprechen kommen. Da sind Theologen gewesen, die die Theologie nach dem Tode Gottes verkündigen. Das ist ein so lästerlicher Ausspruch, dass er kaum zu steigern ist. Die Bibel nennt Gott den, der allein Unsterblichkeit hat. Und wie können wir kleinen Geschöpfe dann vom Tode Gottes sprechen? Weiter. Dort in Düsseldorf haben die Feministen, also die Vertreter der Frauenbewegungen, das Thema beanstandet und sie wollen nicht mehr haben, die Erde ist Gottes, sondern die Erde gehört Gott, unserer Mutter. Auch das erlaubt man sich. Dann sind da die homosexuellen Pfarrer vertreten gewesen, die nicht etwa um freundliche Nachsicht für ihre Schwäche geworben haben, sondern die kühn behauptet haben, das ist die richtige Art zu genießen, während Gott sie einstuft unter Männer haben mit Männern Schande getrieben. Und jeder, der teilnehmen wollte, musste sich verpflichten, nichts gegen einen anderen Teilnehmer zu sagen. Solidarität wurde gefordert. Solidarität mit wem? Mit den Gotteslästerern und mit den Menschen, die in der Schande leben. Das muss doch viele zutiefst enttäuschen. Denken wir an die römisch-katholische Kirche. Am 21. August, glaube ich, war es, stand in der Welt zu lesen, während in Libyen Christen verzweifelt um ihr Dasein kämpfen, hat der Papst vor 60.000 Moslems gebetet zum einzigen Gott der Christen und Mohammedaner. Um zu verstehen, was das ist, müssen wir uns einmal vorstellen, König Ahab hätte zu Elia gesagt, warum denn so viel Aufhebens? Die verehren Baal, die meinen doch damit denselben Gott wie du, wenn du Yahweh sagst. Hast du das denn noch nicht gemerkt? Und dann wirst du so fuchsteufelswild? Lass sie doch, ist doch alles dasselbe. Das bringt man heute fertig. Und was mich nun so sehr erschüttert, ist, dass wir diesen Menschen keine Heimat bieten. Jedenfalls, dass sie uns besehen und sich nicht zu uns gezogen fühlen. Und jetzt muss ich noch auf etwas hinweisen, was besonders traurig ist. Ich las neulich einen Ausspruch des bekannten Physikers Max Planck. Max Planck hat einmal gesagt, eine neue wissenschaftliche Theorie findet nicht auf die Weise allgemeine Anerkennung, dass ihre Gegner von ihrer Richtigkeit überzeugt werden, sondern dadurch, dass ihre Gegner aussterben. Traurige Sache. Wenn ich so etwas höre, dann frage ich mich immer, wo ist die Verbindung zu uns? Nach Monaten ist sie mir gekommen. Wisst ihr, wie sie heißt? Wenn Streit ist zwischen Brüdern und Schwestern oder zwischen Gruppen in einer Gemeinde, dann wird er im Allgemeinen nicht dadurch beendet, dass eine oder beide Parteien in tiefer Buße vor Gott zusammenbrechen, sondern dadurch, dass die Streitenden aus dem Leben ausscheiden. Eine überaus traurige Sache. Wir sind immerhin noch ein Kreis, der ein ganz großes Potenzial hat. Wir haben eine ganze Menge Säle, wir haben eine gewisse Organisation, eine Verbindung, wir haben ein Zusammengehörigkeitsgefühl, wir haben viele richtige biblische Erkenntnisse über Taufe, über Brotbrechen, über die Gemeinde. Wir verkünden ein ganz klares Evangelium. Wir sind auch bereit zu finanziellen Opfern. Wie viel mehr könnte durch uns geschehen? Wie arm ist unser Kreis? Warum wachsen so wenig Gemeinden? Es gibt auch in unserem Lande noch Gemeinden, die wachsen. Und das eine, das möchte ich, dass ihr alle mitnehmt von diesem Abend, dass ihr ganz und gar nicht mit euch selbst zufrieden seid. Dass ihr euch einmal sagt, wir könnten und sollten ganz, ganz anders sein. Und wir sollten eifrig darüber nachdenken, was bei uns falsch ist. Und da hat es wenig Wert, dass wir uns da gegenseitig etwas zurufen, solange nicht ein jeder selbst sich sagt, Herr, ich bin so weit ab von dem, was ich sein könnte und sein sollte. So lange ist uns nicht zu helfen. Und jetzt geht es mir um die Frage, stehst du auch da, dass du dir sagst, wir sind bei weitem nicht, was wir sein sollten. Und dass du ernsthaft zu Gott betest, dass wir doch dem entsprechen möchten, was er von uns erwartet. Wir haben eine Aufgabe. Und je mehr Erkenntnis, desto größer unsere Aufgabe und unsere Verpflichtung. Wir können und dürfen unsere Zeit nicht verrinnen lassen. Und das eine, mein ich, müssten wir einsehen. Was bis jetzt ist an geistlicher Anstrengung, ist zu wenig. Wenn wir nicht den Weg zur Vertiefung und zur Steigerung finden, genügt es nicht. Möge Gott uns schenken, dass wir erwachen, ehe er uns nicht mehr brauchen kann.